Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
Welle WBT 95.4.
Hallo und herzlich willkommen zur Welle WBT, der monatlichen Radiosendung des Wolfgang Borchert Theaters auf 95,4 Megahertz. Mein Name ist Florian Bender und an meiner Seite ist wie immer
Laura Ritter. Guten Abend. Flo, wie geht's dir? Morgen steht ja schon der zweite Advent vor der Tür. Bist du schon ein wenig in Weihnachtsstimmung?
Also, mir geht es zunächst sehr gut. Danke der Nachfrage. Und ich bin ein wenig in Weihnachtsstimmung. Ich habe schon eine grüne Kerze angezündet und einen roten Tee getrunken. Mehr geht nicht. Und du?
Ich habe schon ein bisschen Lebkuchen gegessen, aber noch so richtig bin ich nicht in Weihnachtsstimmung. Aber das kommt bestimmt noch. Jetzt beginnt ja wieder die Zeit, in der man es sich so richtig gemütlich machen kann. Wenn es draußen kälter wird, ist das natürlich auch die perfekte Gelegenheit, mal wieder ins Theater zu gehen.
Da hast du recht. Zum Beispiel in unsere neueste Produktion Mario und der Zauberer nach Thomas Mann.
In der letzten Welle war der Zauberer Cipolla, gespielt von Jürgen Lorenzen, zu Gast. Das Stück kreist um diese unheimliche Figur des Hypnotiseurs und setzt sich intensiv mit Manipulation und totalitärer Verführung auseinander.
Und totalitäre Verführungen begegnen uns ja leider auch heute an vielen politischen Ecken. Aber auch unsere Dezemberpremiere bringt Aktualitäten mit sich und diese auch aus der Politik. Wir haben es gerade schon angeteasert. Wir haben heute gleich mehrere Gäste bei uns im Studio. Genau genommen zwei.
Und diese beiden Gäste haben unmittelbar mit unserer nächsten Premiere zu tun. Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist am 11. und 12. Dezember. Ein Solo in einer Bühnenfassung von Intendantin und Regisseurin Tanja Weidner mit Gregor Eckert als Schauspieler. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid.
Ja, hallo.
Und auch ein Hallo von mir. Mhm.
Zuallererst, wie immer, wie geht's euch und wovon halten wir euch gerade ab?
Ja, natürlich. Von was haltet es mich ab? Ich habe hier eigentlich gar nichts verloren. Ich muss mich zurück auf die Probe bewegen. Ich muss mich mit diesem ungeheuren Text befassen. Jede Minute ist kostbar.
Erstaunlicherweise bist du ja schon fertig mit dem Textlernen. Ich hingegen muss noch Töne schneiden. Und das drängt jetzt auch ein bisschen. Das mache ich jetzt gleich, wenn die Welle vorbei ist.
Töne, gutes Stichwort.
Tanja, von dir kam ja auch der erste Song. Warum Philipp Glass?
Also ich habe ja kurz mal überlegt, ob Philipp Glass vielleicht mitspielt. Im Kohlhaas tut er im Moment aber nicht, also noch nicht. Aber ich liebe tatsächlich Minimal Music und finde das ganz erstaunlich, wie Minimal Music es schafft, mit so wenig Aufwand und so wenig Veränderung unglaublich große Gefühle zu erzeugen. Und ja, das finde ich, ist prädestiniert dazu, ein Lebensmotto zu sein. Und deswegen höre ich Philipp Glass einfach sehr, sehr gerne. Und Mad Rush passt natürlich auch irgendwie zu Kohlhaas, auch wenn jetzt die Musik nicht vorkommt im Stück.
Minimal Music, Monolog, Solo, gehen wir doch gleich mal direkt in Medias Res. Um was geht es denn in Michael Kohlhaas?
Tja, Michael Kohlhaas, der Name steht ja auch für etwas im Sprachgebrauch. Ne? Es steht ja immer für jemanden, der sich gegen die Obrigkeit auflehnt und sein Recht einfordert. Und zwar minutiös bis ins kleinste Detail hinein. Michael Kohlhaas ist ein rechtschaffener Bürger, der sich auch sehr darum bemüht, aber er wird eben im Verlauf des Stückes nicht nur vom Rechtschaffenen zum entsetzlichsten Menschen, weil er eben auch über Leichen geht. Man kann am Anfang denken, naja gut, er hat einen schlechten Tag gehabt, als er da mit seinen Pferden über die Grenze gezogen ist und dabei aufgehalten wurde durch die Willkür eines Burgfürsten, der jetzt da auf einmal einen Wegzoll beansprucht und wie sich nachher herausstellt, zu Unrecht. Und deshalb geht Michael Kohlhaas auf die Barrikaden, nachdem er Schritt für Schritt, peu à peu, sein Recht in der niederen Instanz und in der nächsthöheren Instanz und immer wieder kommt irgendetwas dazwischen, sei es irgendwelche Korruptionen oder irgendwelche Zwischenfälle, die den Rechtsweg aufhalten. Und er beschreitet also den Weg der Gewalt. ja, was dann schließlich in der Frage mündet, darf sich ein Staatsbürger mit Gewalt gegen die Obrigkeit auflehnen, um sein Recht einzufordern? Welche Rolle hat die Obrigkeit dabei? Ja, das ist eine spannende Frage, die uns ja heute in der heutigen Zeit auch umtreibt, wo Rechte beschnitten werden oder gegen Rechte vorgegangen wird.
Tanja, du hast ja den Spielplan mitentwickelt, ich auch, aber ich frage jetzt trotzdem dich. Wie fügt sich denn Michael Kohlhaas überhaupt thematisch in die aktuelle Spielzeit ein?
Also es sitzt eine Dramaturgin neben mir, die dieses Motto erfunden hat, zwischen Flammen und Geistern. Jetzt ist ja so die Frage, wie entsteht eine Spielzeit und wie sucht man die Stücke aus? Es gibt ja durchaus Theater, die machen das erstmal mit dem Motto und dann gucken sie, was passt denn da gerade zu, was ist denn gerade irgendwie virulent und aktuell. Und bei uns läuft es ja in der Regel so, dass wir erstmal gucken, was wollen wir denn gerade spielen und was ist gerade wichtig, und dann sehen wir, ach guck mal, da gibt's ein gemeinsames Motto. Und ich finde ganz erstaunlich, dass wir auf sehr viele unterschiedliche Stücke aus sehr vielen unterschiedlichen Epochen auch gestoßen sind, die alle im Kern eigentlich dieses finstere, düstere Element in sich tragen. Houston, wir haben ein Problem, wie gehen wir denn um mit unserer Gemeinschaft, mit unserer Gemeinsamkeit in der Welt, mit unserer Gesellschaft? Was bringt uns denn gerade so auf die Barrikaden? Was ist es denn, was uns so auch verloren sein lässt in der Welt? Also da gibt es verschiedene Ansätze, das ist in jedem Stück ein bisschen anders. Wir haben mit Heimsuchung gestartet, was sozusagen auch um Vergänglichkeit im Kern geht und um das Verlorensein in einer großen, langen Zeit und das immer wieder anfangen, quasi ja auch Vertrauen zu entwickeln. Und haben auch mit zum Beispiel der letzten Premiere auch die zweite mit Putsch hatten genau das gleiche Thema, Vertrauen in die Gesellschaft, bei Mario und der Zauberer, du hast es ja am Anfang auch gesagt, Flo, haben wir im Kern die Frage, wie können wir uns aufeinander verlassen, und da passt der Kohlhaas natürlich sehr, sehr gut hinein, weil das auch ein großes Lebensthema von Heinrich von Kleist war. Und ist uns der Kohlhaas so zugeflogen.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Flammen ja auch eine Rolle spielen.
Ja, absolut. Wittenberg brennt. Ich sag nur, Wittenberg brennt.
Und dann kam der Kohlhaas auf den Spielplan und dann wurdest du mit diesem Solo betraut, ja. Gregor.
Ja.
Ja, was waren denn da deine ersten Gedanken und haben die sich im Laufe der Proben verändert?
Das ist eine gute Frage, ja. Also der erste Gedanke ist, wenn man hört, Heinrich von Kleist, um Gottes Willen, das ist doch der mit den verschachtelten Sätzen. Ja. Wir sind ja hier im Rundfunk, nicht umsonst ist ja Kleist, ich glaube, das ist die Anekdote aus dem Siebenjährigen Krieg, wo Radiosprecher auch immer mit konfrontiert werden. Also auch bei Kohlhaas ist es so, dass jeder Satz eigentlich eine Sprechübung ist. Und da rutscht einem schon das Herz in die Hose, wenn man dann sagt, um Gottes Willen, und das hier, mit diesem Stoff musst du dich jetzt auseinandersetzen. Und es ist auch, es ist wirklich mörderisch, sich das in die Birne zu prügeln.
Also ist das Herz aber da hochgerutscht, oder?
Ja, es ist dann wieder hochgerutscht, ja, so nach und nach. Ja. Ich hab gestern noch gescherzt zu Tanja und gesagt, du warst doch immer diejenige, die Angst hatte, dass ich den Text nicht backe. Dabei war ich es eigentlich. Ja. Aber es ist natürlich, es macht dann, wenn man das dann mal spürt und gewissermaßen Blut leckt, dass diese gewaltige Sprache mit diesem gewaltigen Inhalt, dass das auch Spaß machen kann, dann ist das schon doll, ja.
Tanja, du hast ja entschieden, aus Michael Kohlhaas ein Solo zu machen. Ganz einfache Frage, wieso?
Also es ist natürlich ganz, ganz simpel. Michael Kohlhaas ist eine Erzählung und es bietet sich irgendwie an, dass er das auch als Erzählung auf die Bühne kommt. Aber es hat natürlich noch sehr viel mehr und vielschichtigere Gründe, denn ein Mensch, der alleine auf der Bühne steht, ist natürlich auch erstmal mit sich allein und muss etwas verhandeln, muss sich vielleicht auch rechtfertigen. Jetzt bei Michael Kohlhaas drängt es sich so ein bisschen auf, dass er sich für seine Taten natürlich auch rechtfertigen muss. Und es gibt einige Theaterstücke, die entstanden sind in den letzten 200 Jahren von Michael Kohlhaas, wo die Gegner des Kohlhaas und die Burgfürsten und Ehefrauen und was weiß ich nicht alles irgendwie auch zusammenspielt. Und es bleibt immer so ein bisschen schal, weil das, was bei Kleist verhandelt wird, glaube ich, kann nicht zwischen zwei Menschen stattfinden. Das findet eigentlich in einem Menschen in ihm selbst statt.
Innere Auseinandersetzung, die geführt wird.
Genau, absolut. Also es gibt, wir haben heute eine Probe gehabt, wo Martin Luther auftritt. Das ist sozusagen so ein kleiner Cameo-Auftritt. Wie Hitchcock muss auch Martin Luther sich reinschreiben. Nein, das ist nicht Kleister, aber es ist ein ganz, ganz spannender Auftritt, weil man natürlich auch so ein Luther-Bild hat. Man kann ja sagen, ja gut, dann könnte ein Schauspieler auch den Luther spielen. Dann ist es irgendwie eine Auseinandersetzung über die Gedanken. Aber letztendlich schreibt der Kleister diesen Figuren, die noch auftreten, ganz andere Funktionen zu. Das sind wirklich Stimmen, die in diesem Erzähler auch wohnen, die vielleicht auch in dem Kleist gewohnt haben, aber die jetzt eben in dem Erzähler Michael Kohlhaas wohnen bei uns. Und dann fängt es an, wirklich spannend zu sein, weil in der Einsamkeit sagen, die Aufgabe liegt, diese auch zu überwinden. Mhm.
Gregor, du bist der Einsame auf der Bühne. Mhm. Wie geht es dir damit und wie welche Rolle oder welche Figur macht dir am meisten Spaß?
Oh, eigentlich gibt es da, was die Rollen angeht, wenig Vorlieben. Also es hat für jede Einzelne unheimlich Spaß gemacht, das zu entwickeln. Man hat immer irgend so eine Matrize aus seinem Umfeld oder aus dem medialen Leben, die man so als Vorlage nimmt. Der könnte sein wie der und der oder wie die und die. Und dann auf einmal entwickelt diese Figur geht in eine eigene Richtung und entwickelt sich aus dieser Vorlage heraus in etwas Neues und Eigenes. Und dann muss man jede einzelne Figur muss man lieben lernen. Und das ist ja auch das, was dann diese Verschmelzung mit der Kohlhaas-Figur das Ganze eigentlich zu einer großen Rolle macht, weil alles, wie Tanja gesagt hat, in ihm wohnt. Eben im Rahmen dieser Auseinandersetzung mit diesem ungeheuren Vorgang, der da verhandelt wird. Wie war nochmal die erste Frage?
Wie es dir damit geht, aber ich glaube, das hast du ganz gut.
Ah ja, natürlich, ja, weil ich ja gesagt habe, man entwickelt den Spaß daran.
Ja. Und dann gibt es da ja auch noch ein großes Schwert mit auf der Bühne.
Ja.
Und dazu gibt es eine Geschichte.
Ja, die ist schon ganz nett zu erzählen. Dieses Schwert, das habe ich, gerne. Dieses Schwert, das habe ich in die Produktion eingebracht. Und wahrscheinlich ist auch ganz wichtig, dass man das jetzt mal erzählt, weil ein Zuschauer könnte denken, was macht denn dieses komische Schwert da? Das passt ja überhaupt nicht in die Zeit. Also, und es ist auch Excalibur, wie es so in den 90er Jahren gerne mal in einen oder anderen Waffenladen zu finden war. Als diese Fantasy-Welle so richtig losging und man sich solche Dinge auch zu Hause an die Wand gehängt hat. Nein, aber dieses Schwert ist mit meinem Werdegang als Schauspieler verbunden. Und zwar hat mein erster Schauspiellehrer, wir waren da so auf so einem Abenteurertrip in unserem Schauspielunterricht in Gießen war das. Und als Zeichen für meinen schauspielerischen Lebensweg hat er mir, kurz vor seinem Tod übrigens, dieses Schwert vermacht. Und seitdem verwende ich es immer, wenn es irgendwie gebraucht wird. Also hat schon in Anything Goes im Musical bei Lord Evil in Orkney mitgespielt. Der hantiert ja da auch mit so einem Ding rum. Jetzt fällt mir nicht ein, das war nochmal irgendwo im Einsatz. Jedenfalls hat sich jetzt ergeben, weil Tanja sagte, wir brauchen ein Schwert. Ich habe eins. Und deshalb ist das jetzt auch bei Michael Kohlhaas dabei.
Eine sehr schöne Geschichte.
Ja. Und es gibt ja auch noch andere aufgeladene Requisiten, möchte ich sagen. Es gab noch eine Reise nach Berlin für ein ganz besonderes Requisit. Wollt ihr davon was erzählen?
Das werde ich nicht vergessen, ja.
Und Tanja wird es nicht verraten.
Nein, also es ist natürlich gut. Diese Novelle, die kann man ja nachlesen. Und ich will jetzt auch das Pferd nicht von hinten aufzäumen, wenn wir schon im Pferde-Jargon sind. Das kann jeder sich selber überlegen, warum da jetzt dieses Requisit, von dem ich gleich erzählen werde, vorkommt. Also, Michael Kohlhaas ist ein Mensch, der zwischen Vernunft und Gefühl steht. Er verliert in verschiedener Hinsicht seinen Kopf. Und das irgendwie bietet sich das an, dass aus verschiedenen Gründen, die man nachlesen kann, oder auch nicht und dann ins Theater geht und sich das anguckt, er seinen Kopf verliert. Und wie auch immer, auf jeden Fall haben wir Gregors Kopf mit auf der Bühne. Okay. Und zwar in zweifacher Ausführung. Und das ist natürlich ein Requisit, was gar nicht so einfach herzustellen ist. Da haben wir Gott sei Dank Kontakt gehabt zu einer Berliner Maskenbildnerin, die mit einer Kollegin zusammen diesen Silikonabdruck gemacht hat. Und der wird jetzt morgen nach Münster geliefert. Also die Rebecca Schwag, die kommt extra aus Berlin angereist und bringt den mit. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen aufgeregt und bin sehr gespannt, wie es wirken soll. Ich habe schon die ersten Fotos gesehen und das war eine wirklich spannende Reise, weil auch natürlich der Vorgang an sich ein sehr langwieriger und durchaus nicht unanstrengender ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, man kann sich darunter vorstellen, na gut, der hält sein Gesicht mal kurz in so eine Gipsmasse und dann warten wir, bis es trocken ist und so und geht wieder nach Hause. Nein, so war das nicht. Ich musste mich 4 Stunden lang völlig stillhalten und wurde immer mehr erst mit einer bläulich-blauen Silikonmasse eingekleistert. Man durfte sein Gesicht nicht bewegen, man durfte sich nicht kratzen. Der Nacken wurde so langsam, also es verfestigte sich und dann kamen auch noch diese Gipsbinden wurden drum gewickelt, um daraus eine feste Form herzustellen. Also unglaublich. Auf der anderen Seite war es kosmetisch betrachtet ein sehr gesundes Ereignis. Also eigentlich ist die Haut hinterher völlig geklärt. Man kam sich hinterher vor, als wäre man auf der Beauty Farm gewesen.
Wenn ihr schon so in Plauderlaune über die Requisiten seid, könnt ihr dann auch noch was zum Kostüm und Bühnenbild von Annette Wolf erzählen. Wollt ihr?
Also ich bin sehr froh, dass Annette wieder mit dabei ist. Ich habe jetzt eine Produktion lang auf sie verzichten müssen und Annette hatte mal ganz großartige Ideen, die eher in abstrakte Räume gehen. Und wir haben uns auch überlegt, wie archaisch dann diese Welt sein kann und sein sollte, über die wir erzählen. Weil es gibt natürlich die modernen Bezüge und das könnte auch alles jetzt quasi ganz, ganz realistisch im Hier und Jetzt spielen, aber ich finde es mal ganz schön, wenn es verschiedene Deutungsebenen gibt. Und Annette hatte dann die Idee, dass wir die verschiedenen Hierarchiestufen, um die es ja geht in dieser Welt der Bürokratie und der Obrigkeitshörigkeit und der Willkür einer Obrigkeit, dass diese Hierarchiestufen in Form von Leitern auf die Bühne kommen. Und das sind nicht nur einfach irgendwelche Leitern, es sind wirklich monströse Leitern, die sehr hoch sind, die natürlich so ein Wirrwarr ergeben, in dem man sich auch ganz sportlich bewegen kann. Also das ist, ich glaube, ein gefundenes Fressen für jemanden wie dich, Gregor. Das kannst du natürlich gleich noch verifizieren, ob das so ist, aber da kann man wissen, was machen in diesem Bühnenbild. Und das Ganze hat für mich aber auch so einen kafkaesken Bezug. Also Annette hat da eine Kafka-Welt auf die Bühne gestellt. Kafka hat ja Kleist auch sehr geliebt und ich glaube, diese Novellen wie oder kleinen Erzählungen wie Vor dem Gesetz, das ist Kohlhaas eigentlich. Und da steckt ganz viel Verlorenheit in der Welt, von der ich auch schon gesprochen habe, drin, weil diese Leitern eben einfach nur so für sich stehen und eigentlich gar nicht irgendwo hinführen. Man weiß nicht, ist es irgendwie das Ende vom Eiffelturm, wo man irgendwie hochklettern kann, oder ist es eine Raketenabschussrampe, sind es einfach nur Leitern, die zum Erfolg führen, wer weiß. Es gibt auch eine, das ist ein bisschen gespoilert, es gibt auch eine Himmelsleiter. das ist sozusagen das eine Element und das andere Element hat etwas mit Pferden zu tun. Wir spielen ja in einer Welt der Pferde. Michael Kohlhaas ist ein Rosshändler und muss um seine Pferde kämpfen, die abgemagert dann wiedergebracht werden von diesem Wenzel Junker von Tronka, seinem Gegner. Und da haben wir uns auch überlegt, wie bringen wir denn die Pferde auf die Bühne, und haben gedacht, ja, auf was laufen denn Pferde normalerweise, wenn man so in die Reithallen guckt. Da gibt es ja eine Menge von hier im Münsterland. Ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die nicht reitet hier in der Stadt. Und das sind oft weiche Böden. Und diesen weichen Boden haben wir versucht mit ein bisschen Theaterasche zu zeichnen. Was das genau bedeutet, das muss man sich angucken.
Und weicher Boden ist auch praktisch, wenn man von der Leiter fällt, oder?
Das ist der eigentliche Gedanke. Genau.
Ja. Was du nicht tun wirst, Gregor.
Nein, diesmal nicht. Nein. Nein, aber es stimmt.
Er fällt, aber nur einmal.
Tanja, das ist ja nicht deine erste Inszenierung von Kleist. Also du hast schon die Markise von O, den zerbrochenen Krug, die Schroffensteins. Habe ich was vergessen?
Ja, es gab ein ganz fantastisches Rotes Sofa, eine Late Night, da hat der Flo auch mitgespielt, wo wir andere Kleist-Texte über das Marionettentheater und so noch gemacht haben und inszeniert haben. Das war auch toll.
Okay, was fasziniert dich denn so an Kleist?
Ach.
Mehr braucht man nicht.
Die nächste Frage.
Nein, es ist, manchmal liest man was und denkt sich so, ja, genau das ist es. Also ich finde spannend an dem Autoren, dass er so schreibt, wie er denkt, und er denkt extrem kompliziert, aber dann auch wieder irgendwie nicht. Und da kann ich mich tatsächlich wiederfinden. Man kann es auch weibliche Kommunikation nennen. Komm mal auf den Punkt, höre ich ganz oft, aber ja, das macht auch so Spaß, einfach allmählich die Gedanken beim Reden zu verfertigen, um mit Kleist zu sprechen. Und was ich faszinierend finde, ist tatsächlich, dass er einfach eine Atmosphäre schafft in seinen Texten, die seiner Zeit weit voraus war. Und ich meine, wir sind in der Goethe-Zeit, und Goethe fand ja Kleist auch ein bisschen krank und wollte ihn da irgendwie erziehen und gucken, ne, ihn so in Form bringen. Und Kleist hat sich gesagt, nö, das ist nicht meine Welt. Die Welt hat was mit seiner Biografie zu tun, dass er sehr früh weise geworden ist, dass er sehr früh in den Militärdienst eintreten musste, wo er gar nicht hin wollte. Und quasi immer so gezwungen war und getrieben war, sich Lebenspläne gemacht hat, die dann aber wieder überworfen werden mussten, so. Das ist tatsächlich etwas, was mich an Kleist fasziniert. Ich kann nicht sagen, die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war oder ist. Also Kleist hat sich ja das in sehr jungen Jahren das Leben genommen, weil es nicht mehr ausgehalten hat. Aber ich finde es gut und richtig, auf diese auf diese Momente im Leben auch zu schauen. Und mal abgesehen davon hat er irgendwie auch irgendwie einen Hau, weil er hat wirklich in allen Stücken immer so ganz merkwürdige metaphysische Momente, wo man abdriftet in einen traumhaften Zustand. Das ist auch im Kätchen so, was ich noch nicht inszeniert habe, aber bestimmt irgendwann mal inszenieren werde. Das ist in den Schroffensteins so, das ist im zerbrochenen Krug so, auf jeden Fall natürlich in der Marquise von O und auch im Kohlhaas mit dieser merkwürdigen Wahrsagerin, die da auftaucht. Also der hat sozusagen immer noch so einen ganz besonderen Blick auf das Leben, was seine Zeitgenossen nicht hatten. Und deswegen liebe ich Kleist.
Ein paar Sätze, die dir hängen geblieben sind, hast du gerade schon gesagt. Und gibt es irgendwelche Szenen aus deiner Arbeit mit Kleist, die bei dir hängen geblieben sind?
Es gibt natürlich, also ich weiß gar nicht, was elementarer ist, ob das die Szenen sind oder die Sätze, aber es gibt einen Satz, den ich immer wieder sage, der stammt aus dem zerbrochenen Krug, das sagt Dorfrichter Adam, und der ist mir schon, als ich den Krug in Abiturszeiten lesen durfte, hängen geblieben, und der lautet: Es geht bunt alles über Ecke mir.
Was ist das Aktuelle am Kleist und am Kohlhaas für euch beide?
Ja, ich habe es ja schon mal so ein bisschen erwähnt. Also es geht um die um das Verhältnis des Staatsbürgers zum Staat. Und die Frage stellt sich vielleicht, also ich behaupte ja unter anderen Vorzeichen derzeit auch im Moment hat man es ja mit zerfallenden demokratischen Strukturen zu tun, die einschneidende Auswirkungen haben. Die Ränder erstarken Und auch da hat man das Gefühl, dass so etwas wie staatliche Willkür sich verbreitet. Und da ist die Frage tatsächlich sehr, sehr aktuell, ob ein Staatsbürger sich mit Mitteln der Gewalt Widerstand leisten kann, was ja auch ein Gedanke von Hannah Arendt ist, soweit ich weiß. Ne? Da spricht man ja auch von der Pflicht zum Widerstand. Allerdings passt das nicht so richtig zu Michael Kohlhaas. Also er wird vielleicht in seiner ganzen Entwicklung jemandem, der sich, aus seinen persönlichen Zielen erwachsenen Widerstand in den Dienst der Gesellschaft stellt und es dahingehend auch dahin treibt. Also da kann ich schon die Aktualität entdecken, aber sie hat trotzdem das Gefühl, dass sie nicht wirklich in unsere Zeit passt, sondern dass man sie nur als Parallele auffassen kann.
Als Parallele und vielleicht auch als ein Blick in die Zukunft oder ein wenn wir das Stück spielen, ist es vielleicht so eine Art Vorsichtsmaßnahme, das wäre so, Achtung, darauf müssen wir wirklich aufpassen. Es geht ja um Vertrauen, also wie oft bei Kleist geht es um Vertrauen, und er hat zum Beispiel im Zerbrochenen Krug ganz klar hineingeschrieben, auch in den Varianten am Ende mit der Efe, wenn wir als Gemeinschaft zusammenleben wollen, dann müssen wir den Schritt wagen und einander vertrauen. Selbst wenn wir wissen, dass wir nicht hundertprozentig vertrauen können, weil wir Menschen sind und weil wir Fehler machen. Aber trotzdem ist das die Verabredung, dass wir uns auch diesen Freiraum geben. Und das ist etwas, was im Moment, ich glaube, auch in Deutschland in der Politik die große Herausforderung ist, die Menschen wieder reinzuholen in diese Welt, zu sagen, warum habt ihr denn kein Vertrauen mehr in unsere Politik? Also Wissenschaft geht anscheinend irgendwie nicht als Argument. Man sagt so, was ist denn Wahrheit? Wir haben so viele unterschiedliche Wahrheiten im Moment, auch weil es auch international, nicht nur Trump, viele Politiker und Politikerinnen gibt, die die Lüge als Instrument quasi benutzen und wir einfach die gemeinsame Basis ganz oft nicht mehr haben, dass wir in verschiedenen Welten leben. Und da setzt der Kohlhaas denn schon an, auch wenn Kleist das vielleicht noch gar nicht so erlebt hat, sagen, was kann denn passieren, wenn das Vertrauen fehlt und wenn eine Politik es nicht schafft, das Vertrauen wiederherzustellen? Weil dann muss man sich nämlich hüten vor den Intellektuellen, vor den guten Händlern, die auch die Kraft und die Macht und die Fähigkeiten besitzen, einher in irgendeiner Weise zu akquirieren und damit loszuziehen. Dann brennt Wittenberg und es ist sehr schwer, sie wieder einzufangen.
Das wäre jetzt eigentlich ein sehr schönes Schlussplädoyer gewesen für dieses Interview, wenn ich nicht noch eine Frage hätte. Und zwar, die Novelle basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Aber warum heißt denn der ehemalige Hans Kohlhaase jetzt Michael?
Da muss man jetzt Heinrich von Kleist fragen. Der ist schon tot. Nein, also bei Heinrich.
Du als Stellvertreter von ihm auf Erden kann doch.
Ja, genau. Ja, das mit dem Stellvertreter oder mit dem Statthalter, wie es bei Kleist heißt, ist tatsächlich relevant, denn Kleist ist ja ein Meister darin, in sprechende Namen hineinzuschreiben, ob das Adam und Eva sind oder Efe im Zerbrochenen Krug oder Hinz und Kunz kommen auch vor in Michael Kohlhaas. Kohlhaas sieht sich als Statthalter des Erzengels Michael, des Erzengel Michaels. Das ist ein Erzengel. Ich muss sagen, als Protestantin habe ich mich jetzt mal ein bisschen mehr mit den Engeln beschäftigt. Das war ganz spannend. Ein Engel der Gerechtigkeit, der auszieht ausgezogen ist, um Luzifer zum Fallen zu bringen, noch bevor die Welt überhaupt Welt war. Jetzt auch derjenige, der mit dem Schwert quasi für die Gerechtigkeit einsteht und dementsprechend ein Gewehrsmann ist. Also allen Menschen, die Unrecht erfahren, zur Seite steht und auch beim jüngsten Gericht die Seelen wägt und eben guckt, wie viel Gewicht ist dann da drauf gekommen und wo kommst du denn hin, nach oben oder nach unten?
Auch ein schönes Schlusswort.
Grundsätzlich ist das eins. Wo kommst du denn hin? Nach oben oder nach unten?
Ja. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Interviews. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr dürft jetzt wieder proben oder Juhu. Pause machen.
Töne schneiden.
Gut, Töne schneiden.
Bin schon weg.
Vielen Dank, dass ihr da wart. War sehr schön.
Ja. Ebenfalls vielen Dank.
Wir haben gerade über die anstehende Premiere von Michael Kohlhaas gesprochen. Am 11. und 12. Dezember sind die Premieren und an dem Wochenende, den 13. und 14. Dezember, spielen wir Kohlhaas ebenfalls. Am 14. gibt es ja sogar eine exklusive Einführung von dir dazu, Laura. Und morgen um 11 Uhr gibt es schon eine kleine Kostprobe mit ein paar Szenen bei uns im Foyer.
Ganz genau. Und danach, also nicht nach der Kostprobe, sondern nach der Premiere, am 16. und 17. Dezember erwachen bei uns die Puppen zum Leben. Im Stück Herzfaden erzählen wir die Entstehungsgeschichte der Augsburger Puppenkiste und damit auch die Geschichte der Familie Oehmichen.
Annemarie die Schönheit schaut am 21. Dezember unsentimental und zärtlich melancholisch auf ihr Leben als Grand Dame des Theaters zurück.
Und mit einer anderen Grand Dame beschäftigt sich der Teufel und die Diva. Da bringen wir das Leben der Schauspielerin, Autorin und Sängerin Hildegard Knef auf die Bühne. Stellt euch auf Ohrwürmer ein. Die Aufführungen sind am 27. Dezember und am 28. Dezember. Und der letztere ist auch der Tag von Hildegard Knefs 100. Geburtstag.
Das waren jetzt nur einige unserer Dezember-Highlights. Wir spielen diesen Monat aber auch unsere Kassenschlager Putsch, All das Schöne, Kalter weißer Mann und Achtsam morden.
Falls ihr euch das alles nochmal in Ruhe anschauen wollt, wann welche Aufführung stattfindet und so weiter, schaut gerne auf der Website vorbei. Die Seite findet ihr unter www.wolfgang-borchert-theater.de.
Ein Tipp noch für alle Studierenden. Mit dem Kultursemesterticket kommt ihr kostenlos ins Theater. Karten könnt ihr euch bis zu einer Woche vor der Vorstellung sichern. Nur Premieren und Sondervorstellungen sind ausgenommen.
Und eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geben wir das Restkontingent an Karten noch an Kultursemestertickets frei. Also ran da.
Jetzt haben wir ja ganz viel von dem aktuellen Programm berichtet, aber um was geht es denn in der nächsten Welle und wann ist sie zu hören?
Die nächste Welle ist am 3. Januar, also im neuen Jahr schon zu hören. Und da sprechen wir über unsere nächste Komödie, Nein zum Geld, von Regisseurin Andrea Krauledert, die am 22. und 23. Januar Premiere hat. Dafür wird gerade ja auch schon fleißig geprobt.
Wir verraten nur so viel. Viel Geld kann auch viel Ärger verursachen. Es wird urkomisch und es wird auch wieder musikalisch.
Apropos viel Geld. Flo, hast du dich eigentlich schon um Weihnachtsgeschenke gekümmert?
Boah, nein.
Ich auch
nein,
nicht.
Nein, so gar nicht. Ich habe die Wunschzettel von Neffen und Nichte bereits erhalten. Da werde ich mich dran setzen. Demnächst, irgendwann, wenn ich Zeit habe. Aber einen Tipp habe ich noch für alle, die nach Ideen suchen, um ihre Liebsten glücklich zu machen. Am
Wie
WBT
du.
Kann man auch Gutscheine kaufen. Ja, die kriegt meine Schwester. Hoffentlich hört sie das jetzt nicht. Die sind 3 Jahre lang gültig. Jedes beliebige Stück kann damit geschaut werden. Ihr könnt also mindestens einen Theaterabend verschenken.
Die Gutscheine bekommt ihr entweder online oder auf unserer Website oder einfach in unserer Theaterkasse zu den regulären Öffnungszeiten.
Damit sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank an Peter Henkenborg in der Technik und natürlich an dich, Laura.
Und auch an dich, Flo. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Selbe Stelle.
Selbe Welle.
Auf 95,4 Megahertz.